SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Facebook, Instagram und TikTok ab heute nicht mehr erlaubt für alle unter 16 Jahren. Hier ist SR3 mit der Region am Mittag. Schön, dass Sie auch da sind. Ja, das gilt jetzt per Gesetz in Australien und auch hier bei uns im Saarland und ganz Deutschland wird es von manchen gefordert. Eva Möhler ist die Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Homburg. Frau Möhler, viele sagen ja, Verbote sorgen eher oft für das Gegenteil. Also, dass die Kinder und Jugendlichen dann erst recht auf Social Media unterwegs sein wollen und es dann irgendwie probieren. Was ist da dran?
Da ist schon was dran, natürlich speziell gerade in der Pubertät, wo natürlich alles, was verboten ist, erstmal nochmal einen besonderen Reiz hat. Auf der anderen Seite ist die Gefährdung aber natürlich so groß, man sagt ja auch nicht, den Alkohol lassen wir deswegen freilaufen, nur weil man Angst vor dem Reiz des Verbotes hat.
Haben Sie da so ein Beispiel, welche Gefahr die Kinder und Jugendliche dort ausgesetzt sind?
Ja, natürlich. Also es gibt Studien, dass bis zu 30% oder 40% sogar Erfahrungen mit Cybergrooming, also sexueller Belästigung im Internet gemacht haben. Auch Cybermobbing ist sehr hoch und natürlich zeitgleich ein Anstieg von psychischen Erkrankungen bei Kindern, ein Anstieg von Essstörungen, alles mit dem Zusammenhang des steigenden Medienkonsums. Es gibt auch eine ganz große Studie, die heißt Adolescent Brain Cognitive Development Studie. Die hat an über 10.000 Neunjährigen herausgefunden, dass wenn die mehr Medienkonsum haben, die tatsächlich 2 Jahre später signifikant weniger Gehirnmasse haben. Also der Medienkonsum an sich ist schon eine besorgniserregende Größe.
Okay, ich höre also auch so ein bisschen raus, Sie wären auch für ein solches Verbot für unter 16 Jahren hier bei uns im Saarland und in Deutschland.
Ja, gut wäre es, die Öffentlichkeit mehr zu sensibilisieren. Es gibt eine S2K-Leitlinie, also von ärztlich-wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften. Und da gibt es auch Empfehlungen von den Pädiatern. Und die sollten meines Erachtens wirklich umgesetzt werden. Wir haben eigene große Studien gemacht an über 3000 Säuglingen und auch an über 1500 Jugendlichen. Diese Empfehlungen werden in ganz geringer Prozentzahl der Fälle überhaupt nur eingehalten. Das heißt, das sollte schon einen verbindlicheren Charakter bekommen, als es das jetzt hat.
Jetzt hat Social Media ja auch viele Vorteile, ne? Junge Menschen, ja, die kommunizieren ja auch viel darüber, ne? Und manche tauschen sich da über Hobbys aus, manche finden da sogar Praktika oder Jobs. Würden wir den Jugendlichen da nicht sogar Chancen wegnehmen?
Da haben Sie vollkommen recht. Das ist auch ein Thema der Teilhabe und Partizipation ist ja ein Kinderrecht. Ich denke tatsächlich, man sollte sich nicht nur auf das Social Media kaprizieren, sondern generell sagen, sie können alles machen, aber in einer zeitlich limitierten Form. Es muss verbindlich sichergestellt werden, dass die Kinder auch noch 2 Stunden rausgehen am Tag, denn das ist ein Basisbedürfnis des Körpers, soziale Kontakte, also dass das im analogen Raum stattfindet.
Jetzt sind die jungen Menschen ja auch viel fitter oft als ihre Eltern im Internet. Meinen Sie, das Gesetz geht auf da hinten in Australien?
Also ich bin sehr gespannt. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass jemand was tut und das ist sicher dann letztlich auch ein großes Experiment. Ich bin wirklich auf die Ergebnisse gespannt. Ich hoffe, dass es zumindest dazu führt, dass die Kinder auch generell weniger Medienzeit haben. Denn wenn die zwar keine Social Media nutzen können, aber trotzdem weiter Call of Duty zocken können, dann haben die meiner Meinung nach nichts gewonnen. Aber wie gesagt, so ein großes Experiment auf Kontinentebene gab es bisher noch nicht. Von daher bin ich da schon sehr gespannt darauf, denn im Sinne des Kinderschutzes müssen wir schon irgendwas unternehmen.
Und spätestens, wenn die Ergebnisse da sind, hören wir uns dann auch wieder. Eva Möhler, die Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Homburg, zu dem heute in Australien eingeführten Gesetz, was sagt, kein Instagram und Co. mehr für alle unter 16 Jahren. Das ist doch mal eine schöne Nachricht. Unser Saarland ist in einer der beliebtesten Museen Deutschlands vertreten, im Haus der Geschichte in Bonn. Das war jetzt ein Jahr geschlossen und hat jetzt mit einer neuen Dauerausstellung wieder eröffnet. SR3-Reporter Alexander M. Groß ist für uns zur Wiedereröffnung gegangen. Wie hat dir die neue Ausstellung gefallen?
Also ich finde sie absolut sehenswert. Du bist Teil der Geschichte, heißt die Ausstellung, die sich in 5 Zeitabschnitte zwischen 45 und heute gliedert. Es wurden 25 Millionen Euro investiert und das sieht man der Ausstellung wirklich auch an. Es sind nur noch rund 4.000 Exponate übrig geblieben, vorher waren es mal 7.000. Wow. Und die reichen von der Briefmarke über Autos bis hin zu einem selbstgebauten Ultraleichtflugzeug, das für die Flucht aus der DDR genutzt wurde. Das Schöne, man kann sehr viel interaktiv machen, etwa an Abstimmungen im Bundestag teilnehmen. Es gibt sehr viele Filme und Tondokumente, die die Ausstellung wirklich lebendig machen. Toll auch, dass an vielen Stellen zwei Geschichten parallel erzählt werden, nämlich die der Bundesrepublik und die der DDR, getrennt durch einen roten Strich auf dem Boden oder auf der Wand. Mhm. Und man sieht genau, was war wann wo im Osten und im Westen.
Ach toll, ich finde das ja auch immer toll, weil man im Museum auch ein bisschen was machen kann und nicht nur guckt. Ne? Jetzt bist du für uns ja für ein ganz besonderes Exponat aus dem Saarland dahin gefahren. Was ist das genau?
In dem Kapitel zum Kalten Krieg gibt es ein ganz besonderes Ausstellungsstück aus Saarbrücken zu sehen, genauer aus der Zivilschutzanlage Güdingen. Mhm. Das ist ein großer Bunker, der dort in den 60ern weitgehend geheim unter der Autobahn gebaut wurde. Das Ausstellungsstück sind zwei Metallgestelle mit jeweils 6 Klappsesseln, so wie im Kino. Davon gibt es mehrere hundert in diesem Bunker und 2 davon zeigt jetzt das Bonner Museum und sie zeigen, wie man die Zivilbevölkerung vor dem Kalten Krieg schützen wollte. Wie es dazu kam, erklärt Florian Brunner, der Museumsleiter des Bunkermuseums in Güdingen.
Vor gut 2 Jahren bekamen wir eine E-Mail vom Haus der Geschichte in Bonn, ob wir denn Gegenstände hätten, die wir für die neue Dauerausstellung zur Verfügung stellen können. Und tatsächlich hatten wir ausgebautes Mobiliar, das wir hier nicht mehr gebrauchen konnten und waren sogar froh drum, dass es in gute Hände kommt.
So, jetzt sind wir neugierig. Beschreibt nochmal bitte genauer, wie sieht dieses Ausstellungsstück aus? Wir wollen ja bei einem eventuellen Besuch das Teil auch sofort finden.
Also es sieht so ein bisschen aus wie in einem Hörsaal oder früher in der Schule. Mhm. Es gibt ein Gestell, daran befestigt sind so rotbraune Holzstühle, die sind klappbar. Es gibt eine Rückenlehne, ebenfalls aus Holz. Und dann noch eine Art Schaumstoff, eine Kopfstütze, die auch seitlichen Halt gab, sodass man im Sitzen auch hätte einigermaßen schlafen können. 1200 Stühle gab es für 1800 Menschen in dieser Bunkeranlage in Güdingen, die heute übrigens auch ein sehr sehenswertes Museum ist. Und eigentlich ist es auch ein Mahnmal gegen den Krieg, gegen den Kalten Krieg, der jetzt wieder viel näher scheint als noch vor 10 oder 20 Jahren.
Ein Stück Saarland, ab sofort im Haus der Geschichte in Bonn. SR3-Reporter Alexander M. Groß war schon für uns da. Vielen Dank.
Gerne.
Gerade haben Sie sich vielleicht noch einen Kaffee oder Tee gekocht und das Wasser dazu ja ganz bestimmt aus der Leitung geholt. Damit dieses Wasser auch sicher ist, wird ab heute in Rendrisch eine neue Filterhalle gebaut. SR3-Reporter Max Zettler ist gerade für uns bei der Grundsteinlegung dabei. Lieber Max, sieht man vor Ort denn schon was?
Tatsächlich ja. Also die Stadtwerke bauen hier schon seit Juli und deshalb steht schon fast der komplette Rohbau vom Untergeschoss und in dem waren wir vorhin drin und haben eine Zeitkapsel vergraben. Die Stadtwerke wollen hier bis Ende, Mitte 2028 fertig werden und dafür hat die Stadt Saarbrücken, die das alles bezahlt, 22 Millionen Euro in die Hand genommen. Die neue Filterhalle wird 4-stöckig bis zu 17 Meter hoch und da passen etwa 2 Totobad-Sportbecken Wasser auf einmal rein. Warum ein Saarbrücker Wasserwerk in Rendrisch steht, da fragen sich vielleicht die einen oder anderen. Rendrisch gehört dazu St. Ingbert. Das hat historische Gründe. Bayern, Preußen damals. Das steht hier schon seit fast 100 Jahren.
Boah, wow. Also bei dem Alter wurde es ja auch langsam mal Zeit, dass da jetzt ein neues Gebäude hinkommt, ne?
Richtig, das hat mir auch Corinna Schenkelberger bestätigt. Sie leitet den Fachbereich Trinkwassermanagement bei den Stadtwerken Saarbrücken.
Sie müssen sich vorstellen, steht der Tropfen hüllt den Stein sozusagen und einfach die Stabilität, die auch das Gewicht vom Wasser tragen muss, ist dann nicht mehr gegeben.
Insgesamt versorgt das Rentrischer Wasserwerk alleine fast jedes dritte Haus in Saarbrücken mit Trinkwasser. Im Einzugsgebiet sind zum Beispiel die Gebiete Kieselhumes, die Stadtmitte von Saarbrücken, der Rastpfuhl oder Burbach.
So, alles was neu kommt, kann ja meistens auch mehr, kennen wir zum Beispiel vom Handy. Ne? Wahrscheinlich kann die neue Filterhalle auch mehr als die alte, oder?
Das ist korrekt. Die neue Filterhalle ist nämlich effizienter als vorher und auch das hat mir Corinna Schenkelberger beschrieben.
Die neue Filterhalle wird energetisch leistungsfähiger als das alte. Auch was die Aufbereitungsmenge anbetrifft, werden wir größer. Wir werden ungefähr 500 Kubikmeter pro Stunde mehr aufbereiten können. Momentan sind wir bei ca. 800 und nachher sind wir bei 1150.
Mit der neuen Menge an Wasser, die sie da filtern können, wollen die Stadtwerke Lieferlücken im Einzugsgebiet schließen. Bisher gibt es da nämlich Häuser, die noch von den Wasserwerken im Bliestal oder von der Energis beliefert werden, meint Trinkwassermanagerin Corinna Schenkelberger.
So, jetzt ist das wahrscheinlich bei mir ähnlich wie bei vielen. Wir nutzen täglich Trinkwasser. Kommen da denn jetzt Einschränkungen für die Anwohnerinnen und Einwohner in Rendrisch zu?
Nee, die alte Filteranlage läuft auf jeden Fall auch weiter, bis die neue in Betrieb geht. Und auch was die Baustelle angeht hier vor Ort, hat Daniel Bürtel, der Projektleiter bei den Stadtwerken, gemeint, das wird nicht schlimm.
Die Beeinträchtigungen für die Anwohner sind äußerst gering. Wir bauen hier auf unserem eigenen Gelände. Wir haben sozusagen eine eigene Baustellenzufahrt. Wir fahren nicht durch Wohnstraßen. Vom Lärm her ist es auch, sag ich mal, sehr erträglich.
Wir sind ja hier vor Ort. Das Wasserwerk steht tatsächlich etwas abseits in der Anliegerstraße. Und die neue Filterhalle soll auch leiser sein als zuvor, weil die eine neue Belüftung einbauen.
Ach, das ist ja auch schön. So mal, was passiert denn jetzt mit der alten Filteranlage? Reißen die einfach ab, oder?
Nee, die bleibt stehen. Wie gesagt, die bleibt ja auch in Betrieb, bis die neue in Betrieb geht. Und laut einem Gutachten würde es sich eh nicht lohnen, die alte Filteranlage abzureißen, weil da zu viel Beton verbaut ist und das will man ja nicht verschwenden. Die Verantwortlichen sind sich momentan noch nicht ganz sicher, was reinkommen soll. Aber eine Idee ist zum Beispiel, dass da ein Museum reinkommen soll.
Ach, das wird noch eine tolle Idee. In Rentrisch wird eine neue Filterhalle gebaut. Warum, hat uns SR3-Reporter Max Zettler verraten. Max, vielen Dank.
Gerne.
Warm ist es gerade hier bei uns im Saarland, oder? Heute bis 12 Grad und das in der Vorweihnachtszeit. Unglaublich. Aber spätestens abends wird es ja auch wieder richtig kalt hier bei uns. Wir legen uns dann mit einer Decke und einem Tee auf die Couch. Für Menschen ohne Wohnung ist es aber jedes Jahr einfach so eine richtig schwere Zeit. Für genau die gibt es schon seit 11 Jahren den Kältebus und der hat sich in Saarbrücken mittlerweile zu einem ganzen Kältedorf entwickelt. SR3-Reporterin Sophie Engel hat ihn für uns besucht.
Die Luft ist kalt und beim Ausatmen kann man seinen eigenen Atem sehen. Die Schlange an Menschen, die an diesem Abend auf den Einlass wartet, ist lang. Und vor dem Eingang, da leuchtet ein Schild mit einem großen roten Herz. Fast wie ein Versprechen. Hier drin wird es ein bisschen leichter.
Das ist hier die einzige Stelle, wo man kein Mensch sein halt, ja. Weil hier in Deutsch, hier in Saarbrücken, wird man halt hier von der eigenen Bevölkerung, wenn man da irgendwo sitzt oder schläft, wird man von oben herab angeschaut.
Sagt Horst, der seit 19 Monaten auf der Straße lebt. Drinnen im beheizten Zelt wartet ein großer Raum mit Tischen und Bänken. Hier gibt es erstmal eine warme Mahlzeit. Und rechts und links davon 40 Schlafboxen. Die Wärme hier kommt aber nicht nur aus der Heizung, sagt auch Marc.
Ja, Kältebus, Kältedorf, das Beste, was es gibt. Absolut. Und die Leute sind ganz okay. Die feiere ich. Gold wert.
Und Xander berichtet, dass er den Tag der Öffnung schon seit 2 Wochen herbeisehnt. Nachts sei es jetzt einfach zu kalt. Ab sofort ist das Kältedorf jeden Abend von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens geöffnet. Die ehrenamtlichen Helfer kommen aber schon früher.
Also als Helfer muss man schon eine Stunde vor Öffnung, um 21 Uhr öffnen wir da sein. Da wird alles vorbereitet und dann lassen wir die Gäste zu uns rein. Dann werden die empfangen, die bekommen ein Iglu zugewiesen, wo sie schlafen können. Und dann setzen sie sich erstmal gemütlich hin und essen.
Sagt Willi Kühnreich aus dem Vorstand des Kältedorfs. Er hat vor 10 Jahren mal einen Schlafsack vorbeigebracht. Seitdem ist er geblieben. Auch Helmut und Stefanie Ohlinger sind schon seit einem Jahrzehnt dabei. Gemeinsam sind sie zuständig für die Spendenannahmen.
Meine Frau ist auch zuständig für die Kochtermine. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Essen abends da ist. Ja, und wir schreiben uns auch auf die Fahne, dass wir unsere Gäste mit Würde begegnen, mit Würde und Respekt. Die sollen nochmal das Gefühl haben, dass die auch als Mensch wahrgenommen werden. Und das gefällt denen auch hier.
Oft sind es auch unvorhersehbare Ereignisse im Leben der Gäste, die sie an diesen Ort bringen. Situationen, die niemand plant und die plötzlich alles verändern.
Es kann jeden treffen. Da haben wir den ein oder anderen Fall auch schon kennengelernt. Eine gut situierte Person ist regelrecht abgestürzt, war auf der Straße von heute auf morgen, weil irgendein schlimmes privates Ereignis passiert ist. Diese Notlage, die wünscht man niemandem. Und das merkt man so gar nicht, wenn man selber nicht betroffen ist.
Helmut und die anderen Helfer merken es und versuchen zu handeln. Und das kommt auch an.
Für mich bedeutet das mehr als alles andere. Das ist Menschlichkeit, Kältedorf, Menschlichkeit.
Das geht einem direkt unter die Haut, oder? Wenn Sie jetzt denken, Mensch, das will ich auch unterstützen, dann schauen Sie doch gerne mal auf sr3.de vorbei. Da steht, wie Sie Geld und Sachspenden abgeben können. Selbst anpacken geht aber auch.